das Leben. Und das ist die Art und Weise, wie und durch die Jesus die Zerrissenheit der Welt heilen will und heilen wird. Aber das ist vielen zu kompliziert, um es zu verstehen, und das dauert einfach vielen auch zu lang. Wo die Menschen eine spektakuläre Wiederholung seiner Machtdemonstration erwartet hatten, zur Lösung all ihrer Probleme und Wünsche und Sehnsüchte, da predigt ihnen Jesus das Wort Gottes. Wo sie neue Wunder miterleben wollten, fordert sie Jesus zu gläubiger Verantwortung heraus. Am Ende dieser Brotrede, auch nach unserem Text, dann lesen wir: Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Jesus erlebt hier eigentlich ein Stück am eigenen Leib, was Prominente vielleicht auch heute so erleben, nicht nur sie, auch andere Menschen, wie leicht Begeisterung umschlagen kann in Gleichgültigkeit, wie schnell man out ist, wenn man bestimmte Erwartungen nicht erfüllt, wie selbst nahe Beziehungen, ich habe ein feines Wort gelesen, das muss ich euch mitgeben, Verwertungskriterien unterliegt. Könnt ihr euch mal überlegen, was das bedeutet. Also nach dem Motto, solange ich was von dir habe, solange wie du mir was nützt, gehe ich mit dir mit. Und wenn ich nichts mehr von dir habe, suche ich mir jemand anders. Verwertungskriterien. Also bist du mir was nütze, bist du mein Freund. Zu den Leuten, die ihn hier bedrängen, sagt er unmittelbar vor unserer Jahreslosung: Ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Es ist eigentlich eine ganz einfache, nüchterne Feststellung. Aber für mich ist es auch noch viel mehr an dieser Stelle hier. Ich denke, hier schwingt auch ein Stück Enttäuschung mit. Also nicht, weil er persönlich beleidigt gewesen wäre, Jesus, das glaube ich nicht. Sondern aus Sorge darum, was aus denen werden soll, die jetzt hier meinen, ohne Jesus, ohne den Sohn Gottes auskommen zu können. Wir könnten darauf verzichten, wir suchen uns was anderes, wir gehen woanders hin, ganz gleich wo. Es nützt nichts, über die zu lamentieren, die nicht kommen oder nicht kommen wollen. Es ist wohl viel wichtiger, auf die zu schauen, die unterwegs sind, auf die zu schauen, die vielleicht schon da sind, und auf das, was Gott an ihnen getan hat. Das kann eine große Zeugniskraft entwickeln. Und ich staune da immer wieder, wenn wir die Karmel-Missionszeitung lesen: Die Moslems merken an den Christen, wie sie miteinander umgehen, wie sie aufeinander aufpassen und ihnen sich gegenseitig auch helfen. Und die Moslems merken, na, ihr helft doch auch uns, und wir haben es doch eigentlich gar nicht verdient. Sie merken, wie die Christen zusammenstehen, dieses zeugnishafte Leben. Was uns mit Christus gut tut, das tut doch auch anderen gut. Und jedem, zu dem Gott diesen Funken auch überspringen lässt. Ich weiß schon, das ist ein ziemlich krasser Kontrast. Jesus sagt, dass die Leute seiner Zeit ihn, Jesus, zwar gesehen haben, alles miterlebt haben, aber nicht an ihn glauben. Und trotzdem bleibt er dabei: Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Das ist seine Grundeinstellung, will ich mal sagen. Das bedeutet, Gott übergibt Menschen an seinen Sohn Jesus Christus, führt sie ihm zu, befiehlt sie ihm an, dass sie von seiner Schuldbefreiung leben können, teilhaftig werden. Wir können unsere Schuld nicht loswerden, von uns aus nicht, wir können machen, was wir wollen. Das hat Jesus getan, aber wir dürfen Anteil haben an dieser Schuldvergebung. Das Größte, was wir haben können, das Wichtigste, was wir haben können. Und Gott sieht und kennt ja die Herzen der Menschen ganz genau. Und er kann sie auch recht deuten. Er weiß, was in unseren Herzen sich bewegt. Findet er auf der einen Seite Ablehnung und Zweifel und Hass und Zorn und Dunkelheit? Oder findet er vielleicht auf der anderen Seite Liebe, Glaube, Zuversicht, Licht? Und Gott rührt die Menschen an, dass sie sich Jesus, dem Christus, zuwenden und bei ihm Orientierung und Halt finden. Gott selbst ist aktiv. Gott selbst ist unablässig am Werk, will er doch das Beste für alle Menschen. Und dass sie mit ihrem Leben bei Christus auch wirklich zur Erfüllung kommen, in Zeit und Ewigkeit. Aber selbst Gott macht immer nur Angebote für den freien Willen in jedem Menschen. Diesen Schritt dann, diesen Weg zu Jesus, das muss jeder selber gehen. Ihr Lieben, selbst wenn Jesus zu seinen irdischen Lebzeiten noch manche Ablehnung erfuhr, war er doch immer wieder für den Glauben und durch seine Zuwendung zu den Menschen, durch seine Worte und Taten immer wieder gegenwärtig. Gehen wir immer noch einmal zurück. Der Motor dafür, das ist nicht das in Zahlen ablesbare Erfolg, wie wir es so gerne hätten, sondern der Wille Gottes, dass Verlorene gefunden werden, dass möglichst allen Menschen geholfen werde. Das entlastet auch uns ein ganzes Stück, denn wie es ausgeht, wenn wir einladen waren für eine Evangelisation oder wie auch immer, das braucht nicht mehr unsere Hauptsorge zu sein. Also wir sind jetzt nicht Erfolg verpflichtet. Jesus spricht nicht zu uns, also du musst drei Mann müssen mit dir mitkommen. Das macht er nicht. Wir sind aufgefordert zu gehen, einzuladen. Und der Rest ist seine Sache. Aber das sollten wir tun, wenigstens das sollten wir tun. Wir dürfen einfach ihn auch ein großes Stück sorgen lassen. Und Gott und Jesus ist unablässig am Werk. Und dafür dürfen wir dann natürlich auch getrost ausgehen und auf alle nur mögliche Weise zuversichtlich auch Kirche und Gemeinde bauen, Neues gestalten und Gottesdienst feiern und Christus bezeugen, einladen eben zu einem neuen Leben mit Gott. Gottes Wille, Gottes unbedingter Liebeswille ist, dass Menschen zu Christus finden, ihr Leben an ihm festmachen und dass sie sich ja auch darin immer wieder erkennen und bekennen, Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren ist, unser Herr, ist mein Herr. In keinem anderen Evangelium als hier bei Johannes wird auch Jesu priesterlicher Dienst so ausführlich gewürdigt, also dass er für den anderen wirklich auch da ist. Da stellt sich Jesus nämlich in seiner gottgewollten Sendung an die Welt als Seelsorger vor, wirklich als guter Seelsorger. Und deshalb sagt er ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er lebt das ja auch, er lebt das ja auch. Ich habe vor einiger Zeit mal eine kleine Andacht gehört von Jürgen Werth im ERF. Da ging es auch um dieses Thema der ewigen Einladung von Jesus und er hat dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. Das hat mir sehr gut gefallen und ich habe gedacht, das passt eigentlich auch hier zu uns hierher. Ich will nur ein paar Dinge aus diesem Gleichnis, was wir alle kennen, bin ich mir eigentlich ganz sicher, uns ins Gedächtnis zurückrufen. Es geht ja um diesen Sohn, der wirklich alles durchgebracht hat. Alles, was der Vater ihm versorgt hat, anvertraut hat, alles weg. Er war halt dieser unangepasste Sohn, ja, der sich eigentlich nie zufrieden gegeben hat mit dem, was er hatte, was er vorgefunden hat. Er wollte immer noch etwas anderes dazu haben, immer mehr gewollt. Und immer hatte er den Eindruck, dass das wahre Leben jenseits von Familie und Geschwister irgendwie stattfinden würde. Und dann hat er gefordert, was man eigentlich nicht fordern darf, Vater, gib mir, was mir nach deinem Tod zustehen würde. Ich will hier weg. Für ihn ist der Vater hier eigentlich schon gestorben. Und der Vater hat ihn ausbezahlt. Hat ihn ziehen lassen, einfach so. Und nun falsch investiert, das Geld, alles weg, alles durchgebracht. Alles, was er damals bekommen hatte, weg. Der unangepasste Sohn war auch der gescheiterte Sohn, der sich wohl nicht mehr blicken lassen durfte zu Hause im Hof seines Vaters, der Familie, beim Gesinde. Sie würden sich über ihn hermachen, ihn zu Tode tuscheln, ihn auslachen, ihn verachten. Übrigens, ihr Lieben, der verlorene Sohn, der verlorene Mensch kann auch die Tochter sein. Aber die Verzweiflung war so groß, dass er bereit war, all das auf sich zu nehmen, nur wieder ein Dach über dem Kopf haben, nur wieder so etwas wie ein Zuhause haben, nur wieder etwas Genießbares zum Beißen haben, nur wieder irgendwo dazugehören, wenn auch verachtet und verlacht. Von den Schweinentrögen, an denen er zuletzt gesessen und gegessen hatte, taumelt er zurück in die alte verlorene Heimat. Er überlegt sich wohl tausendmal auf dem Weg, was er sagen könnte. Fragt sich genauso oft, ob er nicht besser umkehren sollte. Was wäre die größere Schmach? Zurückkommen und eingestehen, dass alles, aber auch wirklich alles schiefgegangen ist? Oder weiter betteln und hungern? Er kann seine Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Es ist ein Stück seines Lebens. Und dann kommt diese unerwartete und unverhoffte Szene, auch für die Zuhörer damals, absolut unerwartet. Eine Szene, die aber das gesamte Evangelium beschreibt. Der Vater steht schon oder immer noch am Horizont. Und er wartet. Nicht auf den Post, nein, der wartet. Der wartet auf ihn. Der hat auf ihn gewartet. Und er wartet auf dich. Und als er erkennt, dass der verlorene und verzweifelte Sohn kommt, dass er es ist, endlich ist, da rennt er ihm entgegen und schließt ihn in seine Arme. Schiebt ihm den Familienring wieder über den Finger. Vielleicht noch vor Schweinemist starrt und zieht und schiebt ihn zurück ins Vaterhaus. Der Vater ehrt ihn, obwohl er vorher alles für gering geschätzt hat. Und damit kommt er wieder ins Leben. Und dann beginnt ein himmlisches Fest. Ein Lebensfest, das seinesgleichen sucht. Wie auch der Vater. Der sucht auch seinesgleichen. Und er versucht sogar, den älteren Sohn wieder zurückzugewinnen. Er war zwar körperlich nie weg, aber in seinem Herzen war er sehr weit weg. Wer tut so etwas? Wer ist dazu fähig? Überhaupt zu so einer Handlung? Jesus sagt es am Ende von diesem Gleichnis ganz deutlich, da gibt es nur einen, nämlich Gott, den Vater im Himmel. Für mich ist das der Gott der ausgebreiteten Arme. Und ich stelle mir vor, dass die ausgebreiteten Arme dieses Vaters hier, in dieser ganz und gar einmaligen Geschichte, die ausgebreiteten Arme des Mannes am Kreuz sind. Durchbohrte Arme, durchbohrt von der Gottvergessenheit der Menschen. Und doch sagt Gott und Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und genau das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Es ist die beste Nachricht, mehr gibt es nicht, die je auf dieser Erde verkündet worden ist. Jesus nimmt die Sünder an. Die Davongelaufenen, die Gescheiterten, die Verzweifelten, der rennt ihnen entgegen, wie der Vater in unserer Geschichte hier, die ich eben erzählt habe. Und Jesus selbst ist ja der Gott, der seinen Menschen entgegenrennt. Bis auf die Erde ist er uns entgegengerannt. Bis in ihren und bis in deinen Alltag. Bis in ihre und bis in deine Verzweiflung. Bis in ihr und bis in dein Scheitern. Auch wer alles durchgebracht hat, muss nicht verzweifeln. Jeder darf wieder nach Hause kommen. Jeder ist willkommen bei Gott. Er muss sich nur auf den Weg machen. Wie dieser verlorene Sohn. Wenn er nicht umgedreht wäre, nicht kehrt gemacht hätte, um zum Vater zu gehen. Die Liebe des Vaters wäre vergebens gewesen. Wie weit du auch schon weg warst von Jesus und wie oft du vielleicht auch schon gegen ihn gelebt hast, Christus weist dich nicht ab. Er nimmt dich wieder und wieder an und lässt es gut sein mit ihm und mit dir und spricht dir dann das auch gerne zu. Was auch war in deiner Vergangenheit, was auch auf dir lastet, was dein Gewissen schwer macht, was dich niederdrückt, Christus ist für dich da, hört dich und leidet mit dir, hat Worte des Trostes und des Lebens für dich. Und wenn du dich schwer tust mit dem Glauben, wenn dein Gottvertrauen mal auf der Strecke bleibt, wenn Zweifel sich mal breit machen, Christus verlangt keinen Heldenmut von dir und führt auch keinen Glaubenstest mit dir durch. Er nimmt dich an und er sorgt sich um dein zartes Glaubenspflänzchen und lässt dich nicht auf halber Strecke liegen. Wie langweilig dein Leben vielleicht auch daherkommt und wie unbedeutend du dich fühlst in diesem ganzen Getriebe dieser Welt, Christus achtet dich wert, seine Schwester und sein Bruder zu sein. Mehr gibt's nicht. Du bist wer? Denn du bist von allerhöchster Stelle mit diesem Ja Gottes versehen. Dieses Ja zu dir gibt unserem Leben einen Sinn. Und wie chaotisch es manchmal auch in deinem Leben zugehen mag, wie viel auch überhand zu nehmen droht, das ist ja unterschiedlich bei uns. Christus will dich durchatmen lassen, dir Ruhe geben und auch im Reden und im Hören seinen Zuspruch dir immer wieder geben. Und wie unklar dein Weg auch sein mag, in alle Zukunft hinein mit allen Unsicherheiten versehen, Christus brauchst du keinen perfekt durchorganisierten Lebenslauf, kein fertiges Programm vorzulegen. Brauchst du nicht. Er kennt deinen Lebensweg und deinen Lebensplan. Er weiß am besten Bescheid. Und er will dir ja Orientierung darin geben und dir Klarheit schenken und auch die Gelassenheit, dich auf ihn zu verlassen, ihm zu vertrauen. Überhaupt, wenn es um die Zukunft geht, mit Christus fängt sie ja eigentlich jetzt schon an. Diese Ewigkeit, das ewige Leben, fängt eigentlich spätestens heute, wenn ich es euch wieder gesagt habe, spätestens heute wieder an. Und ewiges Leben ist auch nicht sowas, was dann irgendwann nach unserem Tod automatisch kommt. Es ist Leben von und in einer ganz anderen Qualität. Hat mit dem Leben, was wir hier tun jetzt, überhaupt nichts zu tun. Es ist wahres und gefülltes und begnadetes Leben, das keiner Zerstörung anheimfällt. Da werden wir keinen Schaden mehr erleiden, keine Not mehr erleiden, nichts. Am Ende wird das endgültig herauskommen, was wir zweimal in unserem Text gehört haben. Ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das sagt Jesus zweimal in unserem kurzen Text. Nicht, dass er nicht weiter gewusst hätte, aber ich habe gelernt, wenn Jesus etwas doppelt sagt oder wenn etwas zweimal in unserer Bibel steht, dann ist es wichtig. Dann ist es wirklich wichtig. Und das ist wichtig. Ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das ist eine Zusage und die zählt. Ihr Lieben, Gott will, dass wir leben und dass wir ein Leben leben, das nicht auf der Strecke bleibt. Das früher oder später in dieser Zukunft bei ihm endet. Dieses ewige Leben erfahren wir schon hier als eines, was angebrochen ist. Das ging mit Jesus schon los, weil er den Tod besiegt hat. Und noch wird es auch bei uns heute immer wieder gestört durch alles Mögliche, Irdische, was einem ungestörten Leben mit Gott auch immer entgegenwirkt oder zuwidersteht. Aber wir erleben ja auch an uns selbst, dass wir noch ganz unvollkommen und anfällig und zerbrechlich sind. Mit vielen Problemen auch, die wir uns selbst machen. Christus bleibt der Garant wirklichen ewigen Lebens. Und diese Aussage hier ist ganz wichtig und entscheidend. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, also der Wille Gottes. Dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, was Gott mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Das ist Jesu Auftrag. Und jetzt unsere Erkenntnis daraus. Atemberaubend ist das für mich in jedem Fall. Der Gottessohn lässt sich in die Pflicht nehmen von seinem himmlischen Vater, in dessen Sorge um uns. Gott sorgt sich so um uns und sagt zu Jesus, du pass auf, dass der dir nicht verloren geht, dass die dir nicht verloren geht. Er sorgt sich um uns, um jeden Einzelnen von uns. Wir sollen nicht auf der Strecke bleiben oder verloren gehen. Er, Christus, trägt Sorge für uns, bleibt Licht auch auf den Schattenseiten unseres Lebens. Und er schenkt lebendiges Wasser auch auf den Durststrecken. Die kommen immer wieder mal bei uns. Er geht uns nach und er fragt auch, wie es uns geht, was wir brauchen und er spricht uns an. Er, Christus, sorgt sich um uns, dass wir bei ihm bleiben und dass so unser Leben gelingt. Eigentlich ist es unglaublich, diese Zusagen in diesem Wort. Aber es darf gerne fest geglaubt werden. So viel setzt Gott in Bewegung, um dich und mich zum Glück, zur Erfüllung unseres Lebens zu führen, zu ewigem Leben, das dort beginnt, wo wir unser Leben mit Christus teilen. Ihn, den Herrn unseres Lebens sein lassen, es geschieht immer uns zugute. Johannes schreibt später in seinem ersten Brief, Kapitel 5, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist es eigentlich auf den Punkt gebracht. Entweder oder. Mit Jesus alles gewinnen oder ohne ihn alles verlieren. Es gibt kein bisschen Ewigkeit oder mal Ewigkeit auf Probe. 14 Tage Ewigkeit. Habe ich nichts davon gelesen in meiner Bibel. Und ihr Lieben, so offen Gottes Tür heute noch steht, es wird einmal auch diese Tür geschlossen sein. Es gibt einmal ein zu spät. Und darum, wer zu mir kommt, spricht Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber das wisst ihr ja schon. Amen. Ich möchte gern mit euch beten und ich möchte es tun mit Worten aus dem Jahresheft des Bibellesebundes. Lieber Heiland, ich glaube, du brauchst ganz schön viel Geduld mit mir. Manchmal bin ich einfach nachlässig und merke gar nicht, wie ich mich von dir entferne. Manchmal bin ich verunsichert und ängstlich und manchmal bin ich auch enttäuscht von dir. Dann vergesse ich so leicht, dir zu vertrauen, dass deine Einladung an mich ernst gemeint ist und dass du mich nicht wegschickst, egal wann und wie ich bei dir ankomme, mit Dreck auf Leib und Seele oder äußerlich rein. Danke für deine Geduld, dass du mir und uns so liebevoll zugetan bist und dich um uns kümmerst. Danke, dass du mich auch in diesem Jahr einlädst, zu dir zu kommen. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Mit deiner Hilfe will ich zuversichtlich in diesem Jahr unterwegs sein. Danke, dass du mit mir gehst. Ich freue mich auf jede einzelne Begegnung mit dir. Amen.